Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Du hast genau das Richtige getan. Amen. Nein, freue mich. Amen. Gut, meine Botschaft heute, die heißt, wie heißt sie genau genommen nochmal? Ja? Genau. Gewohnheiten, die dich verändern und weiterbringen. Gewohnheiten, die dich verändern und weiterbringen. Mir ist nämlich so durch den Kopf gegangen, dass ich Leute kenne, und ich spreche auch zu mir selber in diesen Botschaften immer natürlich, die zwar schon lang Christen sind oder überhaupt Menschen sind, die sich eine Veränderung wünschen, aber es ist zäh. Es zieht sich. Es ist nicht wirklich so, dass sie ein für alle Mal durchbrechen zu einer größeren Zufriedenheit im Leben und dann da bleiben. So, ich möchte dir ein wenig nachhelfen heute mit der Hilfe von Gottes Wort, dass du auf deine Kosten kommst im Leben, dass du ein Leben kriegst, das du als angenehmer empfindest und lebenswerter empfindest als bisher. Dazu musst du unweigerlich dir bestimmte Gewohnheiten aneignen. Es geht nicht ohne Gewohnheiten. Und schau, wenn du die Gewohnheiten angeeignet hast, die richtigen Angewohnheiten angeeignet hast, dann geht es alles von selber und dann rutschst du auf einer schiefen Ebene nach oben, ganz von selber. Okay? Also bestimmte Übungen musst du vollziehen und auf die möchte ich ein wenig eingehen. Es sind vielleicht überraschend manche, denn die können dir den Hals retten, diese Übungen. Meine Mutter, Gott hab sie selig, ist mal im Winter entlang gegangen auf einem Weg. Ich denke, sie wollte Milch holen vom Bauern, ihr wisst schon, Bio und so weiter. Und ist dabei ausgerutscht und hingefallen und hat sich an der Hüfte wehgetan. Es hat sich dann gezogen, musste operiert werden und so weiter. Jetzt ist es zufällig so, dass auch ich vor vielen Jahren mit dem Hund spazieren gegangen bin. Auch im Winter, auch im Glatteis. Und plötzlich zieht es mir die Füße weg. Und ich schaue nach oben und ich sehe meine Füße, ja, die Silhouette davon vom Himmelsumriss und fall runter. Nur, ich habe mir überhaupt nichts getan. Nicht, weil ich jetzt Christ bin und weil Gott die Frommen besonders auffängt. Das macht er auch. Aber weil ich es fallen gelernt habe. Schau, wenn du jahrelang, 10 Jahre, 15 Jahre, jede Woche, ein paar Mal in der Woche fallen lernst, dann schleift sich das ein. Also ich spreche jetzt von Judo, Jujutsu und so weiter. Diejenigen, die das machen, die kennen das. Na, da wirst du, im Jujutsu wirst du auf alle möglichen Arten und Weisen geworfen. Von vorne, von hinten, von der Seite, jetzt von oben vielleicht nicht direkt, aber es kann auch vorkommen. Na, dass du plötzlich eben ausgehoben wirst, umgedreht wirst und pfumm, gefallen lassen, gelassen wirst. Was machst du dann? Und die machen das deswegen, dass sich bestimmte Gewohnheiten, Fallgewohnheiten einschleifen. Na, wenn du nach vorne fällst zum Beispiel, dann machst du die Hände zu einem V, die Arme zu einem V. Das ist dann quasi eine Federung, deine Unterarme. Die Nase, damit sie nicht pum auf den Boden aufschlägt, drehst du nach links oder nach rechts, bleibt dir überlassen. Aber wenn dir fällt, wumms, schaust du in die eine oder andere Richtung und dann haut es dich runter und du hast das alles überlebt. Dann kannst du dich sofort auf die Seite drehen und nachschauen, wer das war, der dich geworfen hat. Also Gewohnheiten. Ich bin gefallen, habe mir nichts getan, weil ich eine gewisse Gewohnheit gehabt habe. Nämlich, ich habe mir angewöhnt, so zu fallen, dass ich mir nichts tue. Und das hat mein Trainer, dieser Schuft, mir eingebläut und darauf bestanden und noch einmal und noch einmal. Und du denkst, ich habe langsam Gehirnerschütterung, aber nein. Und die Rippen, oh, das ist vollkommen egal, der sagt, weitermachen. Und wenn es dann darauf ankommt, bist du bereit. Na, und die Sache ist, die, ihr Lieben, so viele von uns sind nicht bereit, wenn das Leben dich mal austrickst und du plötzlich die Füße weggezogen bekommst und da liegst. Na, ich kenne sie. Schau, das ist das Problem bei Pastoren. Evangelisten, die predigen und die Leute bekehren sich und es ist alles wunderbar. Heilungsprediger, die beten und Leute werden geheilt und es ist wunderbar. Bibellehrer, die erzählen ihre tiefen Sachen und dann gehen sie wieder weiter. Pastor ist anders. Zum Pastor kommen die, die nicht geheilt worden sind. Zum Pastor kommen die, die sich nicht bekehrt haben und stänkern ihn an, ja? Und so weiter. Du musst also anders da auftreten. Du hast einen anderen Zugang, verstehst du, zu Leuten und zu ihren Problemen und so. Und dann siehst du auch, diejenigen, die am lautesten Hurra und Halleluja schreien, das sind oft die, die, wenn es ein wenig schwieriger wird, auseinanderfallen wie ein Koffer für 2,50 Euro. Im Regen. Ja, also denkst du, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da bist du immer jemand, der Glauben bekennt und Amen sagt und zum Schluss, Pastor. Gute Gewohnheiten, die richtigen Gewohnheiten. Die richtigen Gewohnheiten machen dich zum Sieger und die falschen Gewohnheiten, die machen dich dick und langsam und niedergeschlagen, depressiv. Und das wollen wir ja alles genau nicht, sag mal jemand Amen. Im 1. Timotheus Kapitel 4 in Vers 8, da heißt es, die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, aber nicht zu gar nichts. Wenn du Ausrutschen tust, dann bist du froh, dass du geübt hast. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze. Also, wenn du in den Fitnessverein gehst oder in den Fitnessclub, wenn du in den Sportverein gehst und dort einmal in der Woche schwitzen tust, dann solltest du bedenken, was da steht. Die körperliche Übung ist zu einigem Nütze, wenigem, die Gottseligkeit zu allem. Wenn du also in der Woche mal schwitzen tust und dich plagen tust und die Muskeln brennen, wunderbar, super, sehr gut. Nur, du solltest mit derselben Intensität auch mal ins Wort Gottes gehen, dich mit Gott beschäftigen und deine Gottseligkeit trainieren. Du gehst in den Sportverein, machst da 2 Stunden vielleicht rum. Also nimm da auch 2 Stunden wenigstens her und vielleicht nicht nur am Sonntag, ja, in der du deine geistigen Übungen praktizierst. Danke für das donnernde Amen. Ihr seht hinter mir einen grünen Salon, eine Bücherei mit viel Wissen drinnen und ein Klavier. Und jemand, der gut Klavier spielen kann, der kann das nur deswegen, weil er geübt hat. Ganz genau, Profis, die üben stundenlang jeden Tag. Na, das musst du nicht machen, weil du ja kein Profi bist. Aber wenn du in irgendwas gut werden willst, dann musst du dich da hinein vertiefen. Und wenn du, das ist ja mein Ziel mit uns, wenn du größere Nähe zu Gott haben willst, größere Gebetserhörungspower haben willst oder ganz allgemein ein besseres Leben haben willst, dann musst du dir bestimmte Gewohnheiten angewöhnen. Also zunächst einmal beginnt das Ganze damit, dass du ein Ziel definierst. Definier ein Ziel. Was will ich überhaupt? Wenn du nämlich nicht weißt, was du willst, dann weißt du auch nicht, wann du es erreicht hast. Glaubst du das? Also, wenn du mehr Energie brauchst, ich habe zum Beispiel mal festgestellt, ich will mehr Energie haben, ich brauche mehr Energie. Dann habe ich erkannt, ich kann nicht mehr um Mitternacht ins Bett gehen und alles Mögliche essen. Ich muss mich in diesem und jenem ein wenig einschränken. Okay? Bin also stattdessen um 10.30 Uhr ins Bett und ich kämpfe noch mit mir, dass ich es endlich um 10 Uhr schaffe. Ja? Schwierig, schwierig, meine Damen und Herren. Der Schweinehund, der rennt mir immer davon. Aber immerhin 10.30 Uhr, okay? Und dann anders essen, weniger Schokolade zum Beispiel und verschiedene andere Sachen. Und meine Frau kocht sowieso immer sehr gesund, ja, und sehr gut, also top, könnte ein Restaurant aufmachen. Musst du also machen, das kostet dich etwas. Und wenn du das dir nach einer gewissen Zeit angewöhnt hast, nach 3 Wochen oder so, magst du das von selber, vermisst du bestimmte Sachen gar nicht mehr. Oder wenn du denkst, warum vergesse ich immer alles? Du, das könnte daran liegen, dass du immer eine Flasche Wein jeden Abend trinkst. Ja, ich habe Minister gehört, die das gebeichtet haben. Schrumpft es vielleicht mal runter auf eine halbe Flasche oder vielleicht auf ein Glas. Meine, du musst ja nicht verzichten. Gott reicht uns alle Dinge reichlich dort zum Genuss. Aber das heißt nicht, dass du dann dich da hineinbegeben musst wie ein Schwein. Und drin wälzen, sagen wir immer noch mal. Okay? Kannst alles machen, damit du auch ja nicht zu kurz kommst in irgendwas. Nur alles mit Maß und Ziel. Dann kannst du das alles machen. Dann fühlst du dich nicht schlecht am nächsten Tag und du hast nie das Gefühl, was verpasst zu haben. Also, wichtige Sache. Definier ein Ziel. Na, wenn du mehr Geld haben willst, manche wollen mehr Geld haben, viele wollen mehr Geld haben, du das erreichst du dadurch nicht, dass du dir das wünschen tust, sondern das erreichst du dadurch, dass du dich besser bilden tust. Also mir ist einer begegnet, ich kenne ihn nicht persönlich, aber mir ist einer begegnet, den ich mal gebraucht habe. Der hat was am Dach repariert, der hatte einen Dachdecker-Gesellenbrief, einen Heizungsbauer-Gesellenbrief und einen Spengler- oder Klempner-Gesellenbrief. Ich sage da mal eins, zu dem geht die Arbeit nie aus. Ich meine, der kann arbeiten bis ins hohe Alter. Ja, definitiv. So, wenn du mehr Geld haben willst, bild dich fort und gib eine entsprechende Leistung. Oder wenn was anderes, wenn Business dein Ding ist, ja, du kannst gut Geschäfte machen, dann lass dir vom Herrn zeigen, wo du Geschäfte machen kannst. Man kann heute viel machen. Man muss sich nur ein bisschen drum kümmern und schauen, wo was geht und so. Und das Internet ist eine riesengroße Marktmöglichkeit. Okay. Oder wenn du mehr Freunde haben möchtest mehr Freunde haben, weißt du, was du dann machen musst? Zwingend freundlich sein. Ich weiß, es ist wirklich tief, aber ihr habt keine Ahnung, wie viele Leute viel lieber Recht haben, als freundlich zu sein und Freunde zu haben. Es ist manchmal wirklich ein Trauerspiel mit manchen Leuten. Du kommst zu ihnen, sie schwallen dich voll mit einem Schmarrn. Du kommst nicht zu Wort. Und dann gehst du wieder nach Stunden und denkst dir, das war jetzt wirklich ein anstrengender Tag. Und dann gehst du nicht unbedingt so schnell wieder zu der Person. Du kennst wahrscheinlich auch solche Leute. Sei du, wenn du keinen kennst, bist du derjenige. Oh, du, da. Und ich habe noch nicht einmal angefangen. Also noch einmal, unser Ziel, ihr Lieben, unser Ziel ist größere Nähe zu Gott, größere Glaubenserhörungspower und ganz allgemein ein Leben, das uns besser gefällt, ein besseres Leben, ein entspannteres Leben. Amen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Und ich lese mal die Verse 17 und 18. Die sind extrem kurz und knackig. Vers 17. Betet unablässig. Du sagst, Pastor, das kannst du machen. Du wirst noch dafür bezahlt. Aber ich muss auch noch andere Sachen machen. Mich um meine Kinder kümmern. Kochen, putzen, arbeiten gehen. Alle diese Dinge. Ja, das hat sich Paulus natürlich auch gedacht. Das hat er schon gewusst. Was bedeutet das also? Es bedeutet, betet alle Zeit, bedeutet, dass du nicht stundenlange Gebetszeiten haben musst, vor denen es dir graut, weil die immer so langweilig sind und du immer einpennst. Sondern vielmehr sollst du das ganz anders handhaben. Betet alle Zeit bedeutet, du sollst beten, vielleicht nicht lang, aber immer wieder durch den ganzen Tag hindurch verteilt. Ich weiß von vollmächtigen Männern Gottes, die nie länger als eine halbe Stunde gebetet haben, aber auch nie in einer Stunde mal nicht gebetet haben. Und wenn wir von Gebet reden, dann sprechen wir natürlich nicht von Stoßgebeten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist kein Gebet, das ist Quatsch. Ja, weil viele beten so, wisst ihr, oh Gott, oh Gott. Das ist kein Gebet. Okay? Das Vaterunser ist sehr gehaltvoll. Wir stimmen mal dazu. Weil da ist alles drin. Ja, da wird Gott gehuldigt, da wird den Bedürfnissen der Menschen Rechnung getragen, der wird mit dem Teufel abgerechnet, da wird nochmal Gott gelobt. Alles in 20 Sekunden. Und Jesus hat manchmal mittendrin gebetet. Er hat gepredigt und dann hat er gebetet. Oh Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann kommt auch noch eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Was bedeutet das? Jesus hat nicht stundenlang beten müssen, bis er das Ohr Gottes gehabt hat. Das hat er die ganze Zeit gehabt. Und Gott hat auch noch geantwortet. Merkt ihr da was? Das war ein dynamisches Hin und Her. Ja, ist es wohl richtig. Jesus hat sich zurückgezogen, manchmal nächtelang durchgebetet. Aber er war Jesus. So mein Vorschlag zur Güte ist, gewöhn dir an, immer wieder den Herrn zu danken vor allem. Dem Herrn zu danken für dieses, das und jenes, wenn was gut geklappt hat, wenn du einen Parkplatz bekommen hast, wenn der Chef nett ist heute, wenn die Frau auch mal nett ist und der Mann, ja. So richtig, ihr wisst schon, dann bedank dich beim Herrn dafür. Beziehe ihn in alles mit ein. Leb vor ihm. Seid ihr noch da? Leb vor ihm. Du musst nicht ewig lange Gebetszeiten haben und so, sondern nimm einfach ein bisschen Zeit her, red mit ihm und dann mach wieder weiter mit deinem Tagesablauf. Der Herr weiß ganz genau, dass du noch viele andere Dinge auch tun musst. Amen. Wir werden uns jetzt bei Gebet nicht weiter aufhalten. Das ist einfach die grundsätzliche Bemerkung, die ich zu Gebet sagen möchte jetzt. Ich möchte zu was anderem kommen, was sehr, sehr wichtig ist. Und zwar Vers 18. In Vers 18 lesen wir Folgendes. Sagt Dank in allem. Nicht für alles, aber in allem. Denn nicht alles, was dir passiert, ist von Gott. Nicht alles, was dir passiert, inspiriert dich dazu, Danke zu sagen. Wenn du in der Lage bist, auch noch eine heitere Gelassenheit, eine positive Einstellung, weil Gott mit dir ist, ganz grundsätzlich, zu behalten, auch wenn es mal schwierig ist, bist du auf der richtigen, in der richtigen Richtung unterwegs. So was Paulus hier vorschreibt oder was er erwartet, ist, mit diesem sagt in allem Dank, dass du eine heitere Gelassenheit auch in schwierigen Situationen behältst. Das ist überhaupt nicht leicht für die meisten von uns. Und ich, meine Damen und Herren, ich bin überhaupt kein entspannter Typ. Okay? Wenn du mit mir zusammen bist, kann es gut sein, dass du, dass meine Spannung sich auf dich überträgt. Und du dann genauso bist. Ich bin mal auf Leute zugegangen und je mehr ich auf die zugegangen bin, desto kleiner sind die geworden. Ich habe mir gedacht, was ist los mit euch? Ja. Keine Ahnung, warum das manchmal so ist. Nicht immer natürlich. Andere reagieren anders. Andere sind... Das hast du nicht in der Hand. Ja. Du musst vielleicht mehr lächeln oder so. Das kann auch sein. Ja. Aber ganz grundsätzlich, was Paulus hier sagt, sei dankbar in allem. Er sagt, behaltet eine heitere Gelassenheit im Leben. Das ist eine große Kunst und das halten wir mal fest. Ich möchte jetzt noch ein wenig drauf eingehen. Ich komme heute nicht wahrscheinlich rum mit meiner ganzen Botschaft. Wir untersuchen das nächste Woche noch weiter, möglicherweise. So Gott will. Hast du Freude als Lebenseinstellung? Und ich spreche jetzt nicht von der Emotion Freude, denn die kommt und geht. Okay? Die kommt und geht. Von der spreche ich nicht unbedingt, sondern von einer Grundeinstellung. Du rechnest mit Gottes Eingreifen. Du erwartest Gutes. Du erziehst dich dazu hin, Gutes zu erwarten. Es passiert dir genug Schlechtes sowieso, aber du erwartest grundsätzlich Gutes. Letzte Woche haben wir ein Einschreiben bekommen. War keiner im Büro hier, musste mal so hinfahren, das abholen. Hat ein paar Tage gedauert. Einschreiben. Wenn dir einer ein Einschreiben schickt. Ihr wisst schon, einschreiben. Puh. Einschreiben. Ja. Ich hab dann meine Assistentin hinfahren lassen. Ich hab mittlerweile genug Einschreiben bekommen, dass mir das nichts mehr ausmacht. Okay? Aber es kommen immer wieder Einschreiben. Dann hat sie also dieses Einschreiben geholt. Und sie muss natürlich nicht zittern, weil es war ja an mich. Ja, was juckt sie das? Ganz klar, es ist sehr praktisch. Es ist auch gut, wenn du nicht der Chef bist. Und sie hat aber das Ding dann aufgemacht, dann hat es mir hingelegt und ich bin dann hin und habe geschaut, was es ist. Es waren 1.000 Euro für unsere Fernseharbeit, für unsere Medienarbeit. Schau, ich saß daheim die ganze Zeit schon und habe was Gutes erwartet, ganz grundsätzlich. Ich habe gesagt, ach Herr, es kann dieses sein, es kann jenes sein. Herr, du sitzt so am längeren Hebel, ich dank dir, dass alles mit zum Besten mitwirken muss. Denn, Herr, ich lebe ja für dich und vor dir. Schau, das ist eine Erziehung zur Freude als grundsätzlicher Lebenseinstellung. Das kann man nicht einfach so, das muss trainiert werden, meine Damen und Herren. Hey, hallo, wir wohnen in Mitteleuropa, da ist es nicht alltäglich, dass man Gutes erwartet und so. Das ist im Gegenteil, meine Güte. Ja? Also, ich habe mich sehr gefreut und wir schreiben dem Herrn natürlich einen Dank, ist ganz klar. Amen. Das ist wunderbar. Also, Gutes erwarten, grundsätzlich Gutes erwarten. Und wenn es auch mal nichts Gutes ist, du sagst, ja Pastor, wenn ich einschreiben kriege, sind die nie gut. Dann nimmst du dir 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14 als Lebensprinzip. Dort heißt, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Auch wenn es jetzt mal nicht danach ausschaut, auch wenn du jetzt einmal kämpfen musst. Manchmal musst du kämpfen, obwohl du das nicht willst. Manchmal kommen diese Sachen einfach über dich. Aber der Herr verlässt dich nicht, er versäumt dich nicht, er gibt dir die Weisheit. Und es passt dann schon, er dreht es dann schon so hin, dass es dir dienen muss zum Schluss. Das ist eine Haltung, die du unbedingt, unbedingt, unbedingt dir angewöhnen musst. Ansonsten hast du kein gutes Leben. Ansonsten läufst du besorgt durchs Leben und bist anfällig für Depressionen. Und diesen Geist der Depression, den treibe ich heute aus durchs Wort Gottes. Einfach durch das gepredigte Wort. Muss gar nicht irgendwie was austreiben aus dir, komm raus oder so. Geht von selber. Ich habe eine Frau erlebt, die jahrelang mit Depressionen zu tun hatte. Kam jeden Sonntag, bet für mich, bet für mich. Und irgendwann wird es natürlich alt, verstehst du? Und eines Tages kam sie zu mir, hat geleuchtet, hat geglänzt, hat gemeint, dieser Geist der Depression ist weg von mir, weg, 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 weg. Was ist passiert? Das Wort Gottes ist in ihr Herz hineingesunken und irgendwann, im Laufe der Zeit ist es dann angekommen, hat aufgeschlagen, ist explodiert und jetzt leuchtet sie. Jetzt kommt sie zu mir und beschwert sich nicht mehr über das Leben und dies und das und jenes und will Gebet haben. Jetzt sagt sie, es ist sowas Gutes passiert und dieses Gutes und mein Enkel dieses Gutes. Jetzt lobt sie den Herrn. Merkt ihr was? Sie ist durchgebrochen zu einer neuen Lebenshaltung, Weltanschauung. Kannst du auch. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag: Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher, so ist es. Als Jesus hat diese Haltung auch gehabt. Pass mal auf. In Johannes Kapitel 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern in Vers 27, Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Wunderbar, klingt gut, ne? Meinen Frieden lasse ich euch. Und dann, kurz nachdem er das gesagt hat, geht Jesus nach Gethsemane und schwitzt dort Blut. Meinen Frieden lasse ich euch. Und dann schwitzt er Blut. Wie geht denn das zusammen? Ich sag da mal was. Jesus wusste, der Friede ist mein Schicksal. Der Segen ist mein Normal. Die Krise, das Blutschwitzen, ist Episode. Geht vorbei. Hast du das kapiert? Jesus kann hergehen, er weiß ganz genau, in wenigen Stunden wird man ihn auspeitschen, man wird ihm Nägel durch die Fersen treiben, man wird ihm die Hände annageln, er wird bluten, es wird furchtbar sein. Und er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Er geht davon aus, dass der Frieden das Normal ist, dass der Vater mit ihm ist, das Normal ist. Und wenn jetzt eine Krise kommt, ja, dann kommt sie halt. Der Vater, der wird mich auch durch diese Krise durchführen und zum Schluss wieder auferwecken. Wenn es wirklich schlimm kommt, wird er mich auferwecken. Und dann bin ich wieder im Triumph. Also, meinen Frieden gebe ich euch. Im nächsten Moment schwitzt der Blut. Halt es mal fest. Das Leiden ist Episode, das geht vorbei. Sagt Paulus auch an verschiedenen Stellen, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Er sagt das an verschiedenen Stellen. Vielleicht kommen wir wann anders noch drauf. Er sagt im Römerbrief, ich denke, es ist Kapitel 8 und Vers 17 oder wo es ist, ich denke, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Die Leiden dieser Welt, das Gethsemane mit Blutschwitzen, fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an dir geoffenbart werden soll. Die Herrlichkeit ist normal. Das Leiden ist vorübergehend. Amen. Also, ihr merkt, meine Gewohnheiten, die ich euch antrainieren möchte, die ich uns antrainieren möchte, sind ein bisschen anders. Eine heitere Gelassenheit möchte ich, dass du dir antrainierst. Amen. Paulus sagt, aus dem Gefängnis heraus. Gefängnis ist kein schöner Ort, schon gleich gar nicht damals in Rom. Er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und in deiner Bibel steht unweigerlich ein Ausrufezeichen dahinter, hinter diesem Satz. Weißt du warum? Weil im griechischen Urtext das ein Befehl ist, Imperativ, eine Befehlsform. Freut euch gefälligst, ihr. Ihr wisst schon, das ist so wie ein Drill-Sergeant. Ja, da stehen die Rekruten also in Reihe und Glied und der Drill-Sergeant, der läuft vor denen rum und brüllt die an und sagt, was für Nieten und für Flaschen das sind und so weiter. Und die sagen, jawohl, Herr Feldwebel, oder wie man da sagt, ja. Und lassen sich da zusammenbrüllen. Und genau das macht Paulus hier mit seiner Gemeinde, mit der Gemeinde der Philipper. Erster General mit den 4 Sternen, ja. Und er brüllt die an und sagt, freut euch, jawohl, Herr General, freut euch alle Zeit, jawohl, Herr General. Also, es ist ein Befehl. Und wenn Gott dir etwas befiehlt, weißt du was, dann kannst du das auch. Wenn Gott zu dir sagt, spring einen halben Meter hoch, dann kannst du nicht sagen, hey, das kann ich nicht. Weil der Herr ist nicht blöd, weißt du, er gibt dir keine Aufgaben, die du nicht erfüllen kannst. Mit der Aufgabe kommt die Kraft, diese Aufgabe zu erfüllen. Und wenn Gott zu dir sagt, du sollst übers Wasser gehen, bei Gott, dann kannst du das. Die Kraft seines Wortes trägt dich. Amen. Jetzt haben wir das. Wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zurück. Heitere Gelassenheit, sich antrainieren. Vielleicht noch was. Viele bewerten ja Fasten ganz hoch. Fasten, Fasten, Fasten. Die Frommen fasten besonders viel. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass zwar Johannes der Täufer und seine Jünger gefastet haben, Jesus und seine Jünger aber nicht. Die sind sogar zu ihm gekommen, zu den Jüngern von Jesus. Hey, warum fastet euer Meister nicht? Und so, warum macht er das nicht? Und Jesus sagt, brauche ich nicht. Jesus hat 40 Tage gefastet in der Wüste, wir erinnern uns. Nach dieser 40-tägigen Fastenzeit ist er durchgebrochen zu einer gewaltigen Salbung, einer gewaltigen Wirksamkeit und Effektivität. Er hat seinen Messiasdienst begonnen, der Segen war da, der Durchbruch war da und von da an hat er nicht mehr gefastet. Also, wenn du einen Durchbruch erreicht hast, dann musst du nicht mehr fasten, sondern dann hast du das jetzt. Dieser Segen, der bleibt dir dann. Der Segen bleibt dir. Das ist ein guter Satz. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, der Segen bleibt dir. Wenn du mal durchgebrochen bist, der Segen bleibt dir. Ich weiß noch, als ich Fahrradfahren gelernt habe, bei mir war das unspektakulär. Ich hatte einen Freund namens Detlef, der mein Fahrrad gehalten hat. Der war ein paar Jahre älter als ich. Ich war, was weiß ich, wie alt, 3 Jahre vielleicht oder 4. Er hat ein Fahrrad und der hat mich gehalten und ich bin da halt so rumgefahren. Und der hat mich rumgeschoben und wir haben uns in die Kurven gelegt. Es war super, spitzenmäßig gut. Bin nur ein paar Mal runtergefallen, aber ja. Wenn du so jung bist, dann hat Gott das so gemacht, dass deine Knochen federn, ja, boing. Es verheilt schnell, das ist kein Thema. Bei meinem Sohn war das viel, viel spannender. Der war auch so ein Knirps und wir waren in Amerika im Urlaub. Wie alt waren der? 5 vielleicht. Und er wollte Fahrrad fahren. Da war ein Damenrad, das war riesengroß, also im Gegensatz zu ihm. Und er wollte halt das Ding fahren. Und was hat er gemacht? Er ist gefahren damit. Er ist gefahren. Er ist hin, hat das Ding angeschoben und dann ist er gefahren. Das hat super ausgesehen. Dieser kleine Wicht, ja, der fährt da und geht auf und ab mit dem Pedal. Bei Erwachsenen hast du diese Show definitiv nicht. Und so ist er also auf diesem großen Grundstück da rumgekurvt und die Straße rauf und wieder runter. Es war alles super, nur Absteigen war problematisch. Ne? Denn wenn du so klein bist, dann kannst du nicht einfach bremsen, weil du fällst dann um. So, das war also immer ein mittelmäßiges Drama. Man musste ihn dann, sag's ihm nicht, wenn du ihn siehst, der hat es vielleicht vergessen, man musste ihn dann immer fangen, ja. Bremsen und dann das Fahrrad festhalten und konnte wieder absteigen. Ist trotzdem oft gefahren, ohne dass ihn jemand gehalten hat, dann ist er halt mehr oder weniger geplant, umgefallen, ja. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Nur die Sache ist die, wenn du mal Fahrrad fahren kannst, ja, du hast den Herrn gebeten, du hast gefastet und gebetet, Herr, gib mir die Gunst, Fahrrad zu fahren, dann hast du es gelernt, du hast es geschafft. Dann musst du jetzt nicht mehr fasten und beten, damit du Fahrrad fahren kannst, sondern du kannst es jetzt einfach. So ähnlich wie schwimmen. Na, du musst da nicht erst eine Woche lang fasten und beten, bevor du schwimmen gehst. Du kannst es jetzt, musst du nicht. Leg los. Also, Fasten ist möglicherweise überbewertet. Aber, Jesus spricht in der Bergpredigt sehr wohl über Fasten. Es gibt dazu immer wieder Gelegenheiten. Das Leben gibt dir immer wieder Gelegenheiten und Gründe zu fasten. Und dann nimmst du dann eine Zeit her, in der du dich ganz auf den Herrn ausrichtest. Jetzt Krisenzeiten natürlich. Und dann isst du wieder. Nach Möglichkeit, mach nicht länger als 3 Tage. Ganz grundsätzlich. Und dann machst du wieder ganz normal weiter. Aber wir halten mal fest, Jesus hat nicht mehr gefastet, nachdem er durchgebrochen ist seiner Zeit. Amen. Gut. Ich lese euch Philipper 4 vor. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich wieder einmal aufgeblüht seid, an mich zu denken. Worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Paulus bedankt sich für ein Opfer. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Ich lese mal weiter. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In alles und jedes bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Paulus hat Zufriedenheit gelernt. Paulus konnte arm sein, er konnte reich sein, er konnte gute Zeiten haben, er konnte mit weniger zufrieden sein. Armut hat ihn nicht unglücklich gemacht und Reichtum hat ihn nicht übermütig gemacht. Denn das ist unser Problem. Reichtum macht uns übermütig und Armut macht uns hoffnungslos. Bei Paulus war das anders. Der hat gewusst, hey, ich kann beides. Mit Gottes Hilfe kann ich beides. Wichtiger Punkt, den mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Mit dem möchte ich jetzt meine Zeit noch verbringen für heute. Lern du auch, zufrieden zu sein. Schau, Besitz und Reichtum, Bekanntheit, Schönheit, Wichtigkeit haben alle ihre Schattenseiten. All die Dinge, die die Leute gerne hätten und für so erstrebenswert halten, haben ihre Schattenseiten. Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt werden. Erinnerst du dich? Also, und ich sagte mal, nicht jeder verträgt Gottes Strenge in dieser Sache. Wenn dir viel anvertraut ist, wenn du in einer hohen Position bist, dann kann es sein, dass du feststellst, oh, ist nicht für mich, es ist nicht für mich. Nicht jeder kann selbstständig sein. Es ist für manche besser, wenn sie angestellt arbeiten. Nicht jeder kann ein Abteilungsleiter sein. Es ist für manche besser, wenn sie Mitarbeiter sind anstatt Abteilungsleiter. Es ist einfach so. Wenn du feststellst, oh, ich bin hier völlig unentspannt und ich komme hier nicht mehr in einen Frieden hinein, musst du unbedingt bedenken, du bist möglicherweise an einem Ort, an den der Herr dich gar nicht haben will. Und Gott ist da streng. Er erwartet von Leuten, die Leiterpositionen haben, einfach mehr. Also wenn du der Chef bist auf der Arbeit, Abteilungsleiter bist auf der Arbeit, dann wird er dich an einem anderen Standard messen als die anderen. Hast du das gehört? Ist so. Und nicht jeder ist dafür gemacht, ganz wichtig. Mose zum Beispiel kam bekanntlich nicht ins gelobte Land. Warum? Weil Gott zu ihm gesagt hat, sprich zum Felsen, dann kommt Wasser hervor. Was hat Mose gemacht? Er hat stattdessen den Felsen geschlagen, dann kam auch Wasser hervor. Aber Gott hat gesagt, du bist meinem Wort nicht gehorsam gewesen. Deswegen wirst du jetzt nicht ins gelobte Land kommen. Eine Kleinigkeit eigentlich. Es ist nichts weiter Schlimmes passiert. Nur, Gott hat von dem erwartet, dass er genau das tut, was er sagt. Es gibt manche Berufe, da musst du extrem genau arbeiten, extremst genau. Da musst du Zahlen bis auf die 20. Hinterkommastelle ausrechnen und so weiter. Das kann alles nicht jeder. Also wenn jemand eine höhere Position hat als du, dann beneide den nicht unbedingt. Du würdest dich vielleicht in seiner Position überhaupt nicht wohlfühlen. Wichtiger Punkt, lass mir da noch ein bisschen drauf rumreiten. Ich möchte, dass du dich entspannst an dem Ort, an dem du jetzt bist in deinem Leben. In der Position, in der du jetzt bist, dass du dich entspannst, nicht unbedingt diesen Ehrgeiz hast und diesen Trieb hast, weitermachen zu müssen, glänzen zu müssen vor der Schwiegermutter oder sonst jemanden, muss möglicherweise alles gar nicht sein. Paulus sagt in Römer Kapitel 12, Vers 16, haltet euch zu den niedrigen Dingen, trachtet nicht nach dem Hohen und haltet euch zu den niedrigen Sachen. Wenn du etwas drauf hast, dann merkt man das und dann wird man dich befördern und dann kommst du an den richtigen Ort schon früher oder später. Nur schaff dir nicht mit Ellbogen eine Position, dräng dich nicht vor. Möglicherweise bist du dann nicht mehr so glücklich, wie du jetzt bist. Es gibt im 1. Könige Kapitel 13 einen Propheten, zu dem Gott gesagt hat, geh ins Land Israel, damals gab es zwei Nationen bereits. Israel hat sich in zwei geteilt, das Königreich Juda im Süden, das mit Gott ging, das Königreich Israel im Norden, das nicht mit Gott ging. Und ein Prophet, der sollte also nach Norden gehen, zum König dort, zu einem Altar und gegen den Altar weissagen. Ein Prophet, der hat gehört, geh rauf, stell dich vor diesen Altar, weissage über diesen Altar und dann trink weder Wasser noch iss Brot, sondern kehr sofort auf einem anderen Weg wieder in die Heimat zurück. Der Prophet geht also in dieses Land hinein. Er kommt gerade zu dem Altar, als der König selber vor diesem Götzen opfern tut. Der Prophet weissagt, Altar, Altar, du wirst explodieren. Und eines Tages wird einer aus Davids Geschlecht kommen, ein König namens Josia, und der wird die hohen Priester dieser falschen Religion auf diesem Altar da töten. Der König, der das sieht, deutet mit dem Finger auf den Propheten und sagt, greift ihn. Prima, ne? Du kommst, redest das Wort Gottes und die Regierung sagt, greift ihn. Was war das Nächste? Der König konnte seinen Finger, seine Hand nicht mehr zurückziehen. Die ist plötzlich fest geworden. Er konnte nur noch so rumlaufen. Das hat er gemerkt. Er hat keine Kontrolle mehr über seinen Arm. Und dann explodiert auch noch, wie der Prophet gesagt hat, dieser Altar. Alle denen stehen jetzt die Haare zu Berge. Und Gott hat diesen Propheten wirklich benutzt. Amen. Der König kommt und sagt, Prophet, hör mal, besänftige das Angesicht des Herrn und mach, dass er mir meinen Arm wiedergibt. Der Prophet betet für seinen Verfolger. Der betet für diesen korrupten König. Und der Herr erhört ihn und er heilt ihn. Der heilt den korrupten König. Gott heilt ihn. Und dann sagt der König, ach, geh mit mir, du ich gebe dir was zu essen und zu trinken, ich mache dich reich und ich hänge dir einen Orden um. Und der Prophet sagt, nein, Gott hat gesagt, ich muss gleich wieder gehen. Dann geht er also wieder, der Prophet. Das hört ein alter Prophet aus einer anderen Stadt. Der reitet dem nach und sagt, hey, bist du der Prophet von Bethel? Ja, ja, bin ich. Bist du denn mit dem Altar? Ja, bin ich. Der explodiert ist? Genau der. komm mit mir zum Essen, denn ich bin auch ein Prophet. Und er sagt, nein, kann ich nicht, Gott hat mir es vorgeschrieben, ich soll heimgehen, bla bla bla. Und der König sagt, ja, der Prophet sagt, der lügt jetzt, der alte Prophet lügt den Jungen an und sagt, ja, aber mir ist ein Engel erschienen und hat gesagt, ich soll dich heimführen und dir zum Essen geben und dich bewirten. Dann geht der Junge mit. Und während die da essen und der den Befehl übertreten hat, kommt der Geist Gottes auf den alten, korrupten Propheten. Und er sagt, weil du das getan hast, wirst du nicht ins Grab deiner Väter kommen. Und jetzt, ne, jetzt ist alles rausgekommen. Er hat gar keinen Engel gesehen, er hat gelogen. Und der junge Prophet, der merkt, er hat das Wort Gottes überschritten. Und dann geht er heim. Der alte Prophet will das gut machen und er schenkt ihm seinen Esel. Jetzt kann er heimreiten, muss nicht mehr laufen. Aber was passiert? Ein Löwe kommt, tötet den Propheten. Und dann steht der Löwe da, der Esel steht da, der Prophet steht da, liegt da, der ist jetzt tot. Der alte Prophet sieht es und beerdigt ihn in seinem eigenen Grab. Also der Löwe hat den toten Propheten nicht gefressen, aber er ist gestorben. Merkt ihr was? Die Last der Verantwortung ist heavy, wenn du Verantwortung trägst. Gott hält dich da zu einem anderen Standard. Er misst dich mit einem anderen Maß. Noch was, ich liege gut in der Zeit, noch was. Jetzt haben wir einen Mann angeschaut, lasst uns eine Frau anschauen. Eine der tragischsten Figuren meines Erachtens in der ganzen Bibel ist Abishag. Ihre Geschichte findest du auch im ersten Buch der Könige, nicht in Kapitel 13, sondern gleich in den ersten Versen des ersten Kapitels. Dort ist der König David alt. Ein Tattergreis, genau genommen. Er ist erst 70, aber er ist nicht mehr so fit wie jetzt vielleicht du. Er ist ein Tattergreis mit den ganzen Kriegen, die er geführt hat, mit dem Stress, den er hatte. Der ist also echt alt. Und ihm wird nicht mehr warm. Und dann kommen also seine Mitarbeiter drauf, man suche dir eine schöne Frau, die soll dich dann pflegen und wärmen. Und dann finden sie die schönste Frau in ganz Israel, Abishag. Die schöne Mädchen. Und die kommt. Und stell dir das mal vor, du bist die schönste Frau im Land. Du bist auch nicht dumm, abgesehen davon, ja. Du kannst alle haben. Sie kommen alle, die Armen, die Reichen, alle wollen dich zur Frau. Dein Vater muss sie ständig fortschicken. Und jetzt kommt ein Bote des Königs, den kann er nicht fortschicken. Und er sagt, Abishag wird jetzt zur Nebenfrau des Königs. Und dann nimmt er dich einfach mit. Deine Familienplanung ist vollkommen über den Haufen geworfen. Und jetzt wirst du also diesem König zugeführt. Und dieser König, der ist uralt, hat keine Zähne mehr, ja, der schaut dich an, ist ein Tattergreis. Ja, er ist Milliardär. Ja, er hat es wirklich drauf und er ist berühmt und alles. Aber du teilst jetzt mit ihm das Bett, aber da findet keine Liebe statt. Du wirst auch nie Kinder haben. Es würde dich auch kein anderer jemals heiraten können, weil du die Frau des Königs warst. Und sorry, aber da gibt es dann keinen anderen. Ja, du bist dann, überleg dir das mal. Hier bist du gesegnet mit der größten Schönheit und hast absolut nichts davon. Nichts. Stattdessen verurteilt dich deine Schönheit, zu einer Pflegerin eines uralten Mannes zu werden, den du pflegen musst. Vor dem hast du sonst nichts. Ja, dir geht's gut und du hast Dienerinnen und alles Mögliche. Aber viele ganz normale Bedürfnisse wirst du nie erfüllt bekommen, dein ganzes Leben lang. Also, sei nicht neidisch auf Leute, die anders begabt sind, vielleicht in deinen Augen mehr begabt sind als du. Es heißt überhaupt nichts. Es kann sein, dass sie viel, viel mehr leiden als du. Wissenschaftler, brillante Wissenschaftler, sind einfach in der Sowjetunion zum Beispiel genommen worden und ins Lager gesteckt worden, an einem bestimmten Ort, eine geschlossene Ortschaft. Da kommen die nicht raus. Da erfindest du jetzt unsere Bombe. Ja, oder arbeitest dran und so weiter. Es kommt alles mit einem Preis. Ihr merkt was, ich singe das hohe Lied der Durchschnittlichkeit. Ich meine es ernst. Das hohe Lied der Durchschnittlichkeit. Dir wird nicht mehr auferlegt, als du tragen kannst. Du leidest das normale Leiden aller anderen. Du wirst nicht aufgrund einer Sonderbegabung besonders schlecht behandelt oder unter einem besonderen Druck ausgesetzt. Du kannst einfach leben, verstehst du? Freischwingen, locker sein. Das ist viel wert, das ist viel, viel wert. Wäre Bathseba nicht so schön gewesen, hätte sich David vielleicht von ihr abgewendet. Oh, ja. So war das jetzt aber ganz anders. Wäre es ja nicht so schön gewesen, hätte sie die Probleme, die sie dann bekommen hat, nicht bekommen. Ihren geliebten Mann hat er ermordet, der König, dein neuer Mann. Oh, hör mir auf, eine Seifenoper. Furchtbar. Schaut, Jesus, der ist bereits im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, Vers 45, so bekannt, dass er nicht mehr öffentlich umhergehen kann. Es ist ein eigenartiges Erlebnis. Wenn dich Leute kennen, aber du sie nicht. Ne? Wir sind vor Jahren mal zum Einkaufen gegangen in der Stadt. Und in irgendeinem größeren Laden, so einem Einkaufszentrum waren wir da. Plötzlich kommt jemand auf mich zu und sagt, hallo, war schon in Ihrer Gemeinde. Ich denke mal, gut, dass wir also jetzt freundlich miteinander waren, meine Frau und ich. Also, dass das alles gut lief. Stell dir vor, ne, sie hätte mich, mal rüber hier, oder ich, hey, ja. Wie man es halt so macht, ihr wisst schon. Hätte vielleicht keinen so guten Eindruck gemacht. Oder ich gehe mal spazieren, mit Hut, Schal angezogen, ja, und laufe da meinen Weg, quasi fast durch den Wald entlang. Kommt meine Frau auf mich zu mit ausgestreckten Zeigefinger. Das ist doch der Pfarrer von YouTube. es ist nicht so prickelnd, wie du denkst. Du fühlst dich dann irgendwie beobachtet. Und jetzt stell dir mal vor, du hast auch noch wirklich drauf, so wie Jesus. Der konnte wirklich nicht mehr öffentlich umhergehen. Es steht dort. Er war so bekannt aufgrund seiner Wundertätigkeit, dass er nicht mehr frei öffentlich umhergehen konnte. Sie kamen trotzdem von allen Seiten zu ihm, zu Tausenden. Das musst du mögen. Wenn jeder dein Gesicht kennt, es kann sein, dass du dann manchmal ungehalten bist und sagst, jetzt geh doch endlich weg und Privatsphäre. Du, das ist manchen Leuten egal. Gut, also, lern zufrieden zu sein. Willst du ein größeres Haus? Hast du mehr zu putzen? Willst du ein größeres Grundstück? Hast du mehr Rasen zu mähen? Frage mich. Na, ich weiß das. Und wenn du dann auch noch ein Hanggrundstück hast, dann eierst du da rum. Hey. Ja, und wenn du dann einen Gartenbauer hast, der da die Arbeit für dich macht, weil du mal ein Jahr lang nicht dazugekommen bist, dann sagen die zu dir, ja, na, einmal im Jahr müsstest du das schon mähen. Ja, weil sonst nämlich die ganzen wilden Bäume wachsen und so weiter. Die haben natürlich völlig recht, aber hey, pff. Nun gut, preis den Herrn. Also, willst du ein größeres Auto, musst du mehr bezahlen. Es hat alles zwei Seiten. Also, lerne zufrieden zu sein. Leute, weiter komme ich heute nicht. Na, wir müssen nächste Woche zusammenkommen und müssen weitere Gewohnheiten studieren, die wir uns aneignen müssen. Also, Fasten ist überbewertet. Beten kannst du den ganzen Tag über machen. Bist du noch nicht einmal bis Bibellesen vorgedrungen? Überleg dir das mal. Aber die wichtigste Gewohnheit, von der ich möchte, dass du sie dir antrainierst, ist, dass du eine heitere Gelassenheit behältst. Wichtige Gewohnheit. Und dass du Zufriedenheit lernst. Dass du diesen eigenartigen Satz von Paulus verinnerlichst. Trachtet nicht nach dem Hohen, haltet euch zu dem Niedrigen. Wenn du was drauf hast, dann kommt man schon zu dir. Du kannst natürlich schon auf dich ein bisschen aufmerksam machen, ganz klar, aber musst es nicht übertreiben. Wenn sie sagen, hey, vielleicht doch nicht, dann akzeptier das. Arbeit noch ein wenig weiter an dir, wird dann schon. Der Herr überfordert dich nicht und das ist gute Nachricht. Amen. Okay, gut. Halleluja. So, Vater, wir danken dir, dass du uns nicht überforderst, Herr. Dass du uns an die richtige Position bringst, wo wir aufblühen können und uns wohlfühlen können, Vater. Ohne Stress und ohne Druck und ohne latente Depression, Herr, wir preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.